Einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle hier im Saal, auch zu Hause an den Laptops oder am Telefon. Herzlich gegrüßt zu unserem Gottesdienst. Ja, wir möchten diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen. Amen. Der Lothar wird uns das Wort auslegen zu dem Thema Beten, wo Gottes Ohren und Augen aufmerksam sind. Ja, das Gebet ist so wichtig für uns alle. Und wir dürfen gespannt sein. Die Losung der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Micha 6, der Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ja, das ist so tröstlich, dass wir nichts mitbringen müssen. Wir dürfen nur auf Gott schauen, auf sein Wort hören und davon lernen. Und es ist ja ein Vorrecht, dass wir unser Wort in der Schrift haben. Und wir feiern ja morgen wieder Reformationstag, der Tag, an dem Luther uns eigentlich das Wort gegeben hat, übersetzt hat, dass jeder von uns auch das Wort mitlesen kann. Das ist so gut und tröstlich. Zu den Bekanntmachungen ist zu sagen, einladen möchte ich nächsten Mittwoch wieder zur Bibelstunde, 19 Uhr. Am Sonntag der Gottesdienst, 10.30 Uhr mit Oliver Ohler. Und das ist ja wieder der erste Sonntag im Monat, da haben wir wieder Mittagessen. Und ich bitte um Salatspenden. Jeder kann einen Salat mitbringen, wer möchte. Und es gibt warm Fleisch, Käse und Würstchen. Also für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, neben dem geistigen. Einladen möchte ich auch am Montag, den 7. zum Frauenfrühstück bei uns in Igelheim, bei Gudrun Pubans. Und ja, das ist auch wieder mit Frühstück und interessantem Thema. Herzliche Einladung dazu. Was noch ist, am kommenden Freitag, die Jugend packt die Schuhkartons für Weihnachten im Schuhkarton. Und ja, da kann man auch noch Sachen mitbringen, hinbringen. Die Jugend wird das dann verpacken. Und es ist eine schöne Sache, dass eben die Kinder, die in Not sind, auch eine Möglichkeit haben, ein schönes Geschenk zu bekommen. Die Kinder- und Jugendstunden finden wieder wie gewohnt statt. Die Ferien sind rum. Mittwoch die Jungschar, Krabbelkreis, die Jungschar am Freitag und der Teenkreis auch am Freitag. Soweit die Bekanntmachungen von hier. Das erste Lied, das wir singen wollen, gemeinsam, die 423, die Verse 1 bis 3, wenn die Last der Welt. Die Lesung für den heutigen Tag, ich lese den Psalm 130, das ist der 6. Bußpsalm. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt, und ich hoffe auf dein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ich hoffe, Israel, auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus all seinen Sünden. Soweit der Psalm 130. Die Kinder sind eingeladen zum Kindergottesdienst. Und ich bete noch für die Kinder. Vater, hab Dank, dass du uns die Möglichkeit gibst, auf dich, auf dein Wort zu hören. Und dass wir auch die Möglichkeit haben, den Kindern es kindgerecht zu sagen, beizubringen. Ja, es ist so wichtig, dass schon die Kinder auf dein Wort hören und lieb gewinnen, dass sie davon lernen dürfen. Segne du auch die, die die Kinderstunde halten, die sich vorbereiten. Hab Dank, Herr, für diese Möglichkeit. Amen. Das Lied vor der Predigt ist im Gesangbuch die 475. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat.
Thank you. Ja, eine schöne Schar, die da nach oben geht. Gut. Ja, das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, habe ich gesprochen über dieses Gebet Salomos. Und wir haben darüber gestaunt, dass ein König sich kniet. Ein König kniet sich öffentlich. Und dieser König Salomo, dieser große König, war mit Weisheit von Gott auch bedacht. Und er konnte wissen, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Da gibt es keinen. Und dass Gott das Menschenherz anschauen kann, hineinschauen kann, uns ja durchschaut auch. Im positiven wie im negativen Sinn, er weiß, wer wir sind. Und das Spannende bei diesem Gott ist, aus meiner Sicht, obwohl er weiß, wer wir sind, lässt er sich mit uns ein und lässt sich ganz auf uns ein. Und diese Antwort auf das Gebet Salomos, das möchte ich heute ein Stück weit mit euch betrachten unter diesem Thema, wo Gottes Augen offen und seine Ohren aufmerksam sind. Ich habe so gedacht, es sind ja nicht wenige Menschen enttäuscht, auch über Gott, wo man ernst betet um eine Sache und wirklich auch darum bittet, Herr, erhör doch das Gebet. Und man hat den Eindruck, er hört gar nicht zu. Diese nötige Wendung, die man erbittet, die geschieht nicht. Es passiert nicht das Entscheidende. Der geliebte Bruder, die geliebte Mutter, der treue Freund werden eben nicht wieder gesund, sondern müssen viel zu früh und viel zu schwer diese Erde verlassen. Und man versteht es nicht. Man kann es nicht unter die Füße bekommen. Die Not wird eben nicht behoben. Die schwere Situation bleibt. Trotz aller Verzweiflung, trotz allen Rufens nach Gott, tritt keine Veränderung ein. Und da kommt diese durchaus zentrale Frage, die uns beschäftigen kann. Hört Gott überhaupt Gebet? Hat er Augen, unsere Not zu sehen? Hat er Ohren, unseren Ruf zu hören? Hat er die Macht, zu helfen? Kann er eine Not wirklich wenden? Im Alten Testament gab es einen Ort, für den diese Zusagen besondererweise galten. Und mit diesem Ort und auch mit dem, auf den es letztlich hinweist, möchten wir uns heute Morgen beschäftigen im Textabschnitt aus 2. Chroniker 7. Ich werde hauptsächlich über die Verse 11 bis 16 sprechen. Und vielleicht zu Beginn auch diesen ganzen Textzusammenhang mal lesen. Ab Vers 11, 2. Chroniker 7, 11 bis 16. Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn. Und das Haus des Königs. Und alles, was Salomo ins Herz gekommen war, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, war ihm gelungen. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe dein Gebet gehört. Und mir diese Stätte zum Opferhaus erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen, und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Und jetzt habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name dort sei für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Ich finde das großartig, diese Zusage. Also finde das mächtig, wie Gott sagt, ja, da bin ich da, zu Hause. Jesus wird im Neuen Testament mal sagen, als Zwölfjähriger, muss ich nicht sein in meines Vaters Hause? Muss ich nicht da sein, wo mein Vater zu Hause ist? Und er spricht vom Tempel in Jerusalem. Obwohl in diesem Tempel in Jerusalem nachweislich die Lade nicht mehr stand. Aber der Ort, zu dem bekannte sich Gott in einer besonderen Weise, und das dürfen wir nicht geringschätzen, finde das schon wichtig, dieser Tempel, der 70 nach Christus zerstört wurde. Hier haben wir einen anderen Tempel, der erste Tempel unter Salomo gebaut. Wir wissen ja, dass der auch zerstört wurde. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Das Erste, was gewaltig ist, ich habe dein Gebet gehört. Das heißt, Gott hört Gebet. Ganz persönlich und ganz direkt. Das dürfen wir wissen. Auch wenn es nicht immer in der Weise ist, wie wir es uns vielleicht vorstellen und denken. Manchmal begreifen wir es gar nicht, wie Gott handelt und sehen es erst viel später. Er hat sich diese Stätte zum Ort erwählt, wo er hören will, wo er besonders da sein will. Und er hatte sich Salomo erwählt als Werkzeug Gottes, um den Tempel, das Haus Gottes zu bauen. David sagte zu Salomo, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, ein Geheimnis Gottes, wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Für mich ist das sehr wichtig, dass wir das begreifen, wie das auch hier David ausdrückt. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden, könnte ich sagen. Alex. Aber so ist es nicht, sondern er lässt sich finden. Das heißt, niemals sind wir Menschen diejenigen, die uns Gott zu einem Zeitpunkt, der uns passt, heraussuchen und sagen, so und jetzt bin ich für dich da, Gott, jetzt kannst du. Sondern immer ist es umgekehrt. Gott lässt sich finden zu seiner Zeit, spricht in unser Leben und Herz. Er ist der Gott, der sich finden lässt. Es ist geknüpft an eine Bedingung an dieser Stelle. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Wenn du weggehst von ihm, wenn du anderen Göttern dienst, wird er dich verwerfen für ewig. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. Sei stark und handle. Also eine gewaltige Aufgabe legt David mit dem Plan für den Tempel, den er tatsächlich hatte, und seinen Gebäuden in die Hand Salomos und gab ihm diese Zusage mit. David sagte zu seinem Sohn, sei stark und mutig, handle, fürchte dich nicht, sei nicht niedergeschlagen, denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein, er wird dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Und hier setzt eigentlich unser Text ein. In 2. Chroniker 7,11. Da heißt es nämlich, und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Jetzt war es getan. Das Haus war gebaut. Was denkt ihr, wie lange hat er gebaut? Wie lange hat er gebaut? Wir wissen, wie? 37, 46 wissen wir bei Herodes. 7 Jahre tatsächlich, 7 stimmt, also 7 am Haus des Herrn und nochmal 13 am Tempel des Königs, also 20 Jahre. 20 Jahre sind uns genannt in 2. Chroniker 8,1. Salomo hat also das Haus des Herrn, das Haus des Königs gebaut. Was fällt euch dran auf an dem Sätzlein? Es ist spannend, das zu sehen. Und Salomo vollendete das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Man überliest es fast, oder? Was hat er zuerst vollendet? Das Haus des Herrn. Und dann sein eigenes. Eine erste Anfrage an mich, an mein Leben und an uns. Wie ist es bei uns? Was geht uns vor? Unser eigenes oder Gottes Sache? Was ist unser Erstes im Leben? Suchen wir zuerst Gott und seine Gerechtigkeit und alles andere, Essen, Kleidung, Nahrung, was da so genannt wird, in Matthäus 6,33, fällt euch hinzu. Oder kümmern wir uns erstmal, dass unser Garten ordentlich ist, dass alles bei uns zu Hause stimmt und dann gucken wir mal, ob wir noch Zeit für die Gemeinde haben oder für Gott oder für das, was er uns aufträgt. Das ist durchaus eine Frage. Ein lieber Bruder hat mal gesagt, wenn du wenig Geld und wenig Zeit hast, dann schau, wo dein Geld und deine Zeit hingeht, dort ist dein Herz zu Hause. Da ist was dran. Wo ist mein Erstes? Finde ich spannend, man überliest fast in diesem Sätzlein, aber zuerst das Haus des Herrn, dann mein eigenes Haus. Wie ist das bei mir in meinem Leben? Gott erscheint Salomo in der Nacht, spricht mit dem König, ich habe gehört und ich habe erwählt. So finden wir bei Salomo zunächst das erwählte Werkzeug zum Bau des Heiligtums, dann aber auch die Annahme des Heiligtums in der Erwählung Gottes. Was mir da spannend scheint, ist, Gott bleibt immer souverän. Immer souverän in seiner Erwählung. Er wählt in völliger Freiheit. Auch das fertige, noch so schöne gebaute Haus, auch der schön gebaute Tempel zwingen Gott nicht einzuziehen. Parallele zu uns. Wenn wir meinen, unser Leben ist noch so fein, unser Herz ist noch so schön gerichtet, Gott ist nicht gezwungen einzuziehen. Gott zieht immer in Erwählung, in Freiheit, in Souveränität ein. Er wählt sich seinen Ort, sein Opferhaus, wo er wohnt. Aber es ist tröstlich zu wissen, dass im Wort Gottes der Erwählungsgedanke einen ganz anderen Charakter hat wie in unserem Denken. Gott erwählt sich eben nicht das Starke, nicht das Schöne, nicht das Fertige, nicht das Perfekte, sondern er wählt sich das Schwache, das Geringe, das, was vor der Welt nichts gilt. Sehr schön. Wenn Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ist, glaube ich, unser Problem oft eher, dass wir es nicht sind oder meinen, nicht zu sein. Wir meinen, wir brauchen ihn nicht. Wir kommen gut ohne Gott zurecht. Anstelle zu sehen, dass wir arm, nackt, blind und bloß sind, dass wir mühselig und beladen sind. Und zu denen sagt er, kommt her, kommt. Also unsere Not ist nicht, dass wir nicht schön genug sind, sondern dass wir nicht unsere Not sehen. Gott lehnt nie den ab, der in der Tiefe ist. Roy Heschen sagt einmal, die Liebe Gottes ist wie Wasser. Sie fließt immer an den tiefsten Punkt. An den tiefsten Punkt. Dort holt er uns ab. Es interessiert ihn auch nicht zuerst und alleine die äußere Gestalt einer Person, ob ich schön bin und großartig. Bei Samuel sehen wir das, als er David heraussucht, sieh nicht auf sein Aussehen, auf seinen hohen Wuchs. Sein Bruder war viel größer, schöner wie David, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und da fängt es an, spannend zu werden. Und ich habe oft schon gebetet, Herr, du kennst mein Herz. Ich kann dir keine Schau spielen. Ich kann dir nichts vormachen. Ich kann mich schön kleiden. Ich kann nach außen toll dastehen. Das kann ich. Aber du siehst ja mein Herz an. Du weißt ja, was alles in mir wohnt und gärt und tut. Und eigentlich wäre es ein Grund zu denken, ja dann, wenn er mein Herz ansieht, ja dann, dann kann er sich doch nicht auf mich einlassen. Dann kann er doch mit mir nichts zu tun haben wollen. Und das Spannende ist, wo wir unser ganzes Herz ausschütten vor ihm, ganz ehrlich werden, ihm alles hinlegen, dann nimmt das und macht es heil. Es ist so spannend. Im Bußplan Davids, 51. Wir haben eben den 6. gelesen, wo wir es auch so den 6. Bußpsalm, genau. Da haben wir auch das gelesen, diese Art Gottes, dass bei ihm Vergebung ist. Bei ihm ist die Barmherzigkeit, auf dass man ihn fürchte. Im 51. heißt es, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Nicht wahr. Und so ist Gott selbst. Und das ist das Spannende. In der Niedrigkeit offenbart sich Gott auch selbst. Wo nimmt er denn Wohnung unter den Menschen? Ganz konkret. Wo wird Gott ganz konkret für uns? In Jesus Christus, im Sohn. In welcher Gestalt? In der Knechtsgestalt eines Menschen. Gott wird Fleisch, Gott wird Mensch. Das ist ja unglaublich. Der Schöpfer Himmels und der Erde, des ganzen Universums, wird ein Menschlein, wird geboren von einer Frau, von einer Jungfrau, von Maria, und wird Mensch, uns Menschen zugute. Ist doch ungeheuer, oder? Ganz klein, ganz niedrig, ganz einfach. Und doch offenbart uns der Sohn den Vater. Er sagt, wer den Sohn gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also in Christus ist uns auch der Vater nicht mehr fremd. Also im Sohn begegnet uns sowohl der Vater als auch das Opferlamm. Nicht die Opferstätte, das wird nicht der Tempel in Jerusalem sein, das wird das Kreuz auf Golgatha sein, aber das Opferlamm. Soweit diese Erwählungsgedanken und dieser Gedanke, ich höre und erwähle, ich komme herein in dein Leben, ich suche mir einen Platz bei dir. Gott will bei seinen Menschenkindern wohnen, von Anfang an, von Anfang an. Im Paradiesgarten Eden, da war er im Gespräch mit Adam. Ja, was war ihm selbstverständlich? Sie konnten sich miteinander unterhalten. Und erst nach dem Sündenfall beginnt das Versteckspiel. Erst nach dem Sündenfall ruft Gott, wo bist du, Adam? Wo bist du? Ach, nicht, weil er nicht wusste, dass er sich irgendwo in einem Büschlein versteckt hat. Das wusste Gott. Nein, wo bist du hingegangen mit deinem Herzen? Warum bist du weggegangen von mir? Warum hast du auf die Stimme des Versuchers gehört? Warum hast du mir misstraut? Warum hast du mir nicht alles Gutes zugetraut? Und jetzt kommt ein Punkt, der uns schwer ist, glaube ich. Diese Verse 13 und 14. Ich möchte als Leitvers einen Verslein aus 5. Mose 8, 5 drüber stellen. Zu erkennen in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Ich habe den Punkt als Gedanken überschrieben mit Gott im Aktiv des Gerichts. Gott im Aktiv des Gerichts und sein Ziel damit. Verse 13 und 14. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Das tut Gott. Wenn ich das tue. Wir tun uns schwer damit, Gott im Aktiv, also handelnd, zu sehen im Gericht. Aus Amos gibt es einen Vers, der das noch deutlicher macht. Ich lese Amos 3, 6 und 7. Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen, das Volk erschrickt nicht, also wo Krieg ausgerufen wird? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat's nicht bewirkt? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat's nicht bewirkt? Denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Ein schwerer Gedanke für uns. Gott im Aktiv des Gerichts. In der Richterzeit sehen wir über einen Zeitraum von fast 350 Jahren immer wieder den Zyklus von Abfall, also Götzendienst, von Gericht und Umkehr. Immer wieder lesen wir vom Erbarmen Gottes, der Sendung von Richtern. Othniel, Ehud, ich lese mal noch weiter, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Jair, Jephtha, Simson. Manche sind uns bekannt als Helden in der Bibel, manche werden im Hebräerbrief nochmal genannt. Leute, wo man sagt, oh, da hat Gott was getan. Und immer wieder der Zyklus Abfall, Umkehr, Rettung. Abfall, Umkehr, Rettung. 350 Jahre. Das ist die Zeit vor Salomo. Dann kommt Samuel, Saul, David, Salomo. Das ist der Ablauf. Das Richterbuch endet mit den Worten, die Anarchie ausdrücken. Richter 21, 25, da steht, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder hat gemacht, wie er denkt, dass es richtig ist. Und der eine dachte rechts rum, der andere links rum, der eine dachte so, der andere so. Und alles war recht oder unrecht. Keine Ordnung, keine Orientierung, kein Frage nach Gott. Jeder tat, was recht war in seinen
Augen.
Alles Mitleid Gottes, alle Rettung aus Not und Gericht hatten das Herz seines Volkes nicht bleibend verändert. Das war die Zeit vor Samuel, Saul, David, Salomo. Aus der Zeit nach den Königen, der ersten babylonischen Gefangenschaft, finden wir das Zeugnis von Hesekiel, dem Propheten, diesem Exilpropheten. Ein zentral wiederkehrendes Wort bei Hesekiel im Gerichtshandeln Gottes ist immer wieder: Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das hat beides. Also zu sagen, und ihr werdet merken, dass ich kein Spielball bin, sondern ich bin ein lebendiger Gott, ich bin Herr, ich regiere in dieser Welt. Aber es hat auch den Klang, Gott erkennen ist Leben. Gott erkennen heißt Leben. Und das Schöne bei Hesekiel ist, dass es ein Zentralwort gibt. Das heißt, sollte ich wirklich gefallen haben am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, nicht viel mehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Das ist ein Berufungsvers im 3. Kapitel, das finden wir im 18. Kapitel und im 33. Kapitel. Diese Wortfolge, diesen Wortsinn. Immer wieder. Ich habe Freude, wenn ein Sünder umkehrt und lebt. Das ist verlorener Sohn im Neuen Testament. Das ist die Freude, dass die Engel sich freuen, wenn ein Sünder umkehrt und zu Gott kommt. Da freuen sich die Engel im Himmel. Da ist Feiertag. Da ist Feiertag. Weiß nicht, ob ihr diese Freude noch kennt und habt. Wünscht euch. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinen Wegen umkehrt und lebt. Was ist mir wichtig dabei? Alles Gericht Gottes zielt nicht auf Vernichtung, sondern auf Umkehr. Oder ich sag's viel lieber, auf Heimkehr. Heimkommen zum Vater. Nicht auf Vernichtung, das muss uns wichtig sein. Alles Gericht Gottes zielt nicht auf Vernichtung, sondern auf Umkehr, Erziehung. So ist auch das Gesetz in seiner Funktion uns ein Wegweiser auf Christus hin. Ein Zuchtmeister, sagt Paulus. Das Herz unseres Gottes ist voller Erbarmen. Und er sehnt sich tatsächlich nach seinen Menschenkindern, die umkehren zu ihm und leben in Gemeinschaft mit ihm, suchen und ersehnen. Gerd Terstegen dichtet sehr schön in seinem Liedlein »Ich bete an die Macht der Liebe«: »Wie bist du mir so zart gewogen und wie verlangt?« Das ist interessant, ja, du hast richtig. Man könnte ja auch sagen, mein Herz nach dir. Aber es steht hier tatsächlich, dein Herz nach mir. Wie verlangt dein Herz nach mir? Also Gottes Herz nach seinen Menschenkindern. Durch Liebe sanft und tief gezogen neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich und ich dich erlesen. Dieses Zusammenkommen. Im Matthäusevangelium kommt uns dann der Retter in Person entgegen. Der Engel kommt zu Josef und spricht: Und sie, also Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus, das heißt Retter, Heiland. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Also Jesus soll er heißen, weil er von Sünden erretten wird. Als Jesus bei Zachäus, dem Oberzöllner, ins Haus einkehrt, spricht er den herrlichen Satz: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Was ist das, Sohn Abrahams? Sind das die Israeliten? Ja, ohne Frage. Sie sind Söhne Abrahams von ihrer Abstammung her. Aber Sohn Abrahams meint, wenn wir Römer 4 betrachten, auch den Menschen, der an den Gott zu glauben vermag, der Todes lebendig macht. Der das Nichtseiende ruft, wie wenn es sei. Ja, ein Schöpferwort sprechen kann. Also Abrahams Kinder sind Glaubenskinder. Menschen, die glauben. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, und das ist jetzt sehr schön, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Zu suchen und zu erretten. Zu Nikodemus sagt Jesus: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Also all diese Dinge deuten darauf hin und machen uns deutlich, Jesus kommt, aber nicht zum Gericht, sondern zur Rettung. In Jesus kommt der lebendige Gott, nimmt Wohnung unter seinen Menschenkindern, übt aber nicht Gericht, sondern ruft auf zur Rettung. Sagt, ich tue alles, was zu eurer Rettung nötig ist. Es gibt ein Gebet, wo man sagt, das hört Gott immer. O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig, bei diesem Gleichnis von Pharisäer und Zöllner. Sei mir, Sünder, gnädig. Wo ist aber jetzt das Auge und das Herz Gottes, wenn er hineinruft in sein Volk und sie sollen umkehren von ihren bösen Wegen, hören, dass ihre Sünden vergeben und ihr Land wieder heil wird? Wo ist denn dieser Gott? Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Ich habe dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name dort sei für ewig. Meine Augen, mein Herz sollen dort sein alle Tage. Also Auge und Herz Gottes, seine Ohren sind dort, wo diese Wohnung ist. Ich finde es eine großartige und wunderbare Zusage Gottes an Salomo. Aber es muss uns auch deutlich sein, es ist nicht bedingungslos. Es ist nicht bedingungslos. Es ist geknüpft an eine Bedingung. Lest mal den Vers 19 folgend im gleichen Kapitel. Wenn ihr euch aber abwendet und meine Ordnung, meine Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlasst und hingeht und anderen Göttern dient, euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich sie ausreißen aus meinem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und dieses Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht wegstoßen, werde es zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern machen. Und dieses Haus, das erhaben war, jeder, der an ihm vorübergeht, wird sich entsetzen und sagen, warum hat der Herr an diesem Land, an diesem Haus so gehandelt? Dann wird man sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, der es aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, verlassen und sich an andere Götter gehalten haben und sich vor ihnen niedergeworfen, ihnen gedient haben. Darum hat er all dieses Unheil über sie gebracht. Überhaupt nicht bedingungslos. Eine Bedingung hatte es. Gott an erster Stelle. Keine Götter neben ihm. Keine Götter neben ihm. Die Schrift nennt diese Götter eigentlich nicht Götter, sondern nichts. Nichts. Jesaja spricht darüber. Wisst ihr, man macht sie zu Göttern in seiner Vorstellung, aber sie sind nichts. Warum? Weil es nur einen Gott gibt. Weil es nur einen Gott gibt. Es gibt keinen Gott neben ihm. Alles andere sind nichts. Menschengemachte Götter, Heroen. Nun müssen wir den Begriff Haus etwas näher betrachten. Ich glaube, er hat eine doppelte Bedeutung in diesem Zusammenhang. Einmal das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Das lesen wir in Vers 11 und Vers 12 eindeutig. Und Gott sagt, und ich habe mir diese Stätte, also diesen Ort, diesen Platz, als Opferhaus erwählt. Das ist also eindeutig ein Ort, so wie ich sagen könnte. Hier in der Sandgasse trifft sich die evangelische Gemeinschaft Meckenheim sonntagmorgens zum Gottesdienst. Das ist ein Ort, ein Platz. Das ist das eine. In der Zusage Gottes an David, im Davidbund, eine aus meiner Sicht extrem wichtige und zentrale Stelle in der Schrift, 2. Samuel 7, sollte man sich vielleicht auch mal merken, der Davidbund, 2. Samuel 7. Da wollte ja David Gott ein Haus bauen. Und dann heißt es von Gott her, dass Gott zu David spricht und sagt, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Und Vers 12, 2. Samuel 7, 12, wer mitlesen will. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Ganz faktisch hat das Salomo ja getan. Also der Nachkomme David, Salomo, hat Gott ein Haus gebaut. Wir haben ja jetzt ausführlich darüber nachgedacht und gesehen, wie das lief. Und dann heißt es, und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig, immer, ewig, endlos. Ewig ist zunächst einmal kein Begriff, der zu uns Menschen passt. Ein Begriff, der zu Gott passt. Ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Ein ewig Sohn und ein ewig Thron. Das passt nicht in das menschliche Denken. In der Zusage für David haben wir also einen Nachkommen, dessen Königtum ewig sein wird, dem Gott selbst Vater sein wird, ein Sohn, dem Gott selbst Vater sein wird, ein Haus aber und ein Königtum, dessen Thron feststehen wird für ewig. Hier geht es nicht um einen Ort, auch um ein Haus, aber nicht um einen Ort, sondern um eine Dynastie, um eine Herrschaftsfolge, um eine Folge der Geschlechter, um eine Nachkommensfolge. Jetzt ist es wichtig, dass wir begreifen, dass Jesus aus dieser Geschlechterfolge kommt. Er ist ein Nachkomme aus dem Haus Davids, der Messias Jesus Christus. Im Lukas-Evangelium finden wir die Ankündigung der Geburt Jesu an Maria durch den Engel Gabriel. Da heißt es, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Das ist das Erste, Sohn des Höchsten. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Hochspannend. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Also genau diese Verheißung aus 2. Samuel 7 ist in Lukas 1 auf Jesus Christus geredet, gesprochen vom Engel Gabriel zu Maria. So großartig also die Zusage zum Ort der Stätte des salomonischen Tempels auch war, so eindeutig war diese Zusage auch an die Treue des Volkes gebunden. Salomo wusste ohnehin, wer kann ihm ein Haus bauen? Die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Aber Gott bekannte sich zu diesem Ort in wunderbarer Weise, zu diesem mit Händen gebauten Ort. Ich habe dein Gebet erhört, mir diese Stätte zum Opferhaus erwählt. Aber dann ist etwas geschehen. Und ihr kennt das alle. Ihr kennt das alle. Wer ein bisschen in der Bibel zu Hause ist, kennt dieses Geschehen. Und es beginnt mit Salomo selbst. Es beginnt mit Salomo selbst. Sie beginnen, also Salomo hat ja viele, viele Frauen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Vergnügen war für den Kerl auf die Dauer. Aber hatte ja viele, viele Frauen. Und mit den Frauen holte er sich ihre Götter, ihre Nichtse. Sagen wir es, ihre Nichtse holte er sich herein. Und sie beteten an. Und sie beteten an ihre Götter neben dem lebendigen Gott. Sie wenden sich den Götterbildern zu. Und am Ende des Buches von 2. Chroniker lesen wir von der Zerstörung des Ortes, den Salomo in einer insgesamt 20-jährigen Bauzeit, 7 Jahre im Gotteshaus, 13 Jahre im eigenen, dass dieser Ort niedergebrannt wird. Das heißt, 2. Chroniker 36, 19, und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer von Jerusalem nieder. Und all seine Paläste verbrannten sie mit Feuer und all seine kostbaren Geräte zerstörten sie. Da ging sie hin, die Pracht. Da ging sie hin, die Mühe der 20 Jahre Bauzeit. Und doch gibt es darüber hinweg eine Dynastie, die Herrschaft aus 2. Samuel noch, allerdings in einer ganz anderen Form, wie wir sie uns vielleicht vorstellen, vielleicht auch, wie sie sich die Menschen vorgestellt haben, als Jesus auf diese Erde kam. Der Ewigsohn des Ewigvaters. Und das ist jetzt nochmal ein wichtiger Gedanke. Auf ihm ruht das Auge Gottes. Und in ihm offenbart sich das Herz Gottes. Dies ist mein wohlgefälliger Sohn. Dreimal lesen wir das in Matthäus. Dies ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihm ruht das Wohlgefallen des lebendigen Gottes. Wenn wir im Alten Testament lesen, Gottes Auge schweift auf dem ganzen Erdkreis umher, um einen zu suchen, einen, vielleicht einen Christian, einen, der Gott sucht, der ihn von ganzem Herzen sucht, der ihn liebt, der sich nach ihm sehnt, dann heißt es dort, aber da ist keiner, auch nicht einer. Da ist keiner. Gott schweift auf dem ganzen Erdkreis umher und da ist keiner. Keiner, der mit ganzem Herzen diesen Gott liebt. Keiner. Das ist unglaublich. Da denkt man, gibt's denn das? Da muss doch einer sein. Da ist keiner. Und dann kommt dieser eine, der es ist. Dieser eine. Und Gottes Augen schweifen umher und finden Wohlgefallen im Ewigsohn. Wohlgefällig. In ihm offenbart sich das Herz Gottes. Die Sohnschaft oder Kindschaft bei Gott gründet immer in dem wohlgefälligen Sohn Jesus Christus. Wenn wir beten, beten wir zum Vater. Was erlauben wir uns? Was erlauben wir uns zum Vater zu beten? Was erlauben wir uns Christus anzurufen im Gebet? Ja, wir dürfen's. Wir dürfen's ja. Weil der Sohn uns gesagt hat, der Vater selbst hat euch lieb. Und der Vater weiß schon, was ihr bedürft, bevor ihr es aussprecht. Weil er uns den Vater offenbart, zeigt. Und weil er uns dieses Recht gibt, Kind zu sein, weil er für uns die Schuld trägt. Durch ihn schaut Gottes Auge die Menschen an, die sich bei ihm bergen. Sein Herz zieht ein. Gottes Liebe zieht durch den Geist Gottes ein in unser Leben, wo wir seine Kinder werden, sagt der Römerbrief. Wo wir unsere Schuld bekennen und wo wir bergen. Lese zum Ende Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Töchter seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, Tochter. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Bin gewiss, dass Gottes Augen und Gottes Ohren zuerst und zutiefst den Menschen Jesus Christus sehen und in ihm all diejenigen, die geborgen sind in ihm. Er ist der Erstling in allem, der Erstling der Auferstehung. Er ist der Erstling, wenn der Vater schaut auf seine Menschenkinder und die, die bei ihm geborgen sind, werden angeschaut von ihm, wie wenn sie völlig rein sind, völlig heilig. Denn tatsächlich sind wir geheiligt, sind wir gerettet und gereinigt im Blut Jesu Christi, geborgen in der Vergebung, die er uns erworben hat. Und das Lösegeld, das er gezahlt hat, ist sein Leben, sein Blut. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Vater, wir dürfen das so sagen, denn wir kennen dich. Du hast dich uns vorgestellt. Lieber Sohn, du hast uns den Vater gezeigt. Herr Jesus Christus, wir wüssten ja gar nicht, wer du bist und wie du es mit uns meinst. Wir würden vielleicht versuchen, mit irgendwelchen äußeren Dingen dich gnädig zu stimmen.
und würden gar nicht erkennen, dass du uns gnädig bist. Wir würden vielleicht versuchen, durch irgendwelche äußeren Gottesdienste und irgendwelche äußeren Handlungen zu suchen, dass du doch ein freundliches Wort für uns hättest. Wir würden gar nicht erkennen, dass du alles für uns hingibst, dass wir dir so am Herzen liegen, dass du uns nicht dem Feind preisgibst. Ach Herr, hab Dank, dass du ein offenes Ohr, offene Augen hast. Ja, dass du auch ein Hohepriester bist, Herr Jesus, der Mitleid haben kann mit all unseren Schwachheiten. Denn du bist ja Mensch gewesen, Mensch geworden. Du sitzt zur Rechten des Vaters als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und du warst hier bei uns in dieser Erdenzeit als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und du kennst uns zutiefst. Du weißt, was uns alles quält, was alles an uns rangeht. Du aber bist ohne Sünde geblieben, bist der ganz Reine. Hab Dank, Herr, dass du dich mit uns einlässt und dass du uns zurückführen willst ins Vaterhaus, dass wir wissen dürfen, wer dir gehört, der ist auch Erbe. Der ist Miterbe, der ist Hausgenosse, der gehört schon dazu. Ach, lieber Herr, wir staunen drüber, über dein Handeln mit dieser Welt, mit dieser gefallenen, verlorenen Welt, über dein Erbarmen, über deine Liebe und Güte. Wir beten dich darüber an und möchten zu dir reden, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
Judith? 407.
407 im Gemeinschaftsliederbuch.
Ja.
Gut.
Ich glaube, ihr kennt es nicht. Ja. ja trotzdem Judith. Das war so.
Müssen es halt mal richtig lernen dann. Müssen wir mal gucken, dass ein paar vorne singen und dann kriegen wir es mal hin. Dank dir. Ja, wir erheben uns unter den Segen Gottes. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, in alle Ewigkeit. Amen. Ja. Gott befohlen, eine gute Woche. Wir hören noch auf ein Nachspiel.